Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den Felgendreher und Fans Podcast unterstützt, und zwar Blue Yonder. Blue Yonder ist seit vielen Jahren die weltweit führende KI-unterstützte Supply Chain Cloud-Plattform für Handel, Industrie und Logistikdienstleister. In diesen Branchen wird Blue Yonder in vielen Bereichen eingesetzt, von der Planung über Fulfillment bis zu Lieferung und Retouren. Das heißt Demand Forecasting, Supply Planning, WMS, TMS, Fleet Management, nachhaltiges Routing und Scheduling und. Das Leistungsspektrum von Blue Yonder war schon immer sehr umfangreich. Aber besonders spannend, finde ich, ist, wie sich Blue Yonder jetzt gerade weiterentwickelt. Denn mit der Übernahme von Flexis, einem Technologieanbieter hier aus Deutschland, wird die Blue Yonder-Plattform jetzt nochmal besonders interessant werden für Unternehmen aus der herstellenden Industrie, beispielsweise im Automotive-Bereich. Gerade wenn es um die Optimierung der Produktion und die Planung und Ausführung von Transporten geht. Dafür ist Flexis nämlich bekannt. Und mit der Übernahme von One Network, einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Control-Towern, entsteht plötzlich eine End-to-End-Lieferkettenplattform und ein Ökosystem für Kollaboration entlang der gesamten Supply Chain. Also bei Blue Yonder ist gerade einiges los, würde ich sagen. Das heißt, egal ob ihr im Handel, in der Industrie oder auf Logistikdienstleisterseite unterwegs seid und ganz egal, ob ihr glaubt, Blue Yonder schon zu kennen oder gerade erst entdeckt, es lohnt sich, glaube ich, für alle von euch, Blue Yonder mal genauer anzuschauen, denn da entsteht gerade was sehr Spannendes. Also, schaut doch mal vorbei unter www.blueyonder.com. www.blueyonder.com. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher. Und heute sind wir back by popular demand sozusagen mit unserem jungen Format, das da heißt Startup Sprechstunde. Was soll Startup Sprechstunde heißen? Das haben wir schon mal gemacht vor ein paar Monaten. Sehr, sehr gut angekommen. Wir haben uns also überlegt, wir laden uns junge, dynamische Startup-Gründer und Gründerinnen aus dem Bereich Logistik und Supply Chain Management ein zu uns in den Podcast, um den Pitch zu hören. Das ist aber kein klassischer Startup-Pitch und schon gar kein Wettbewerb, denn hier gibt es nichts zu gewinnen. Wir hören uns das einfach an als unser Panel, dann stellen wir kritische, konstruktive Fragen. Wir diskutieren in der Runde, was es mit der Idee und mit der Innovation auf sich hat. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit für die Gründer und Gründerinnen selber noch ein paar Fragen loszuwerden an unser Expertenpanel. Und da gleich heute schon die erste kleine Neuerung, denn wir haben eine neue Stimme dazu genommen in unser Panel heute. Und zwar Dr. Gisela Linge. Gisela ist VP Global Logistics bei Autoliv, einem schwedisch-amerikanischen Automobilzulieferer, der sich spezialisiert hat auf Automobilsicherheit, sprich Sicherheitsgurte, Airbags, Fahrerassistenzsysteme und dergleichen. Willkommen an Bord in unserem Panel. Hallo Gisela, schön, dass du dabei bist.
Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein und ja, bin gespannt auf die Diskussion und auf den Pitch.
Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Dafür pausiert heute Dr. Christoph Tripp. Dafür haben wir unser gewohntes Panel wieder mit am Start. Das heißt, Knut Alicke von McKinsey ist auch dabei. Knut, schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, hallo Friends.
Und Frank Vorrat von Danfoss, auch wieder eingewählt. Frank, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Boris, hallo Friends, hallo Gisela.
Und Erik Wirsing, auch dazu geschaltet. Erik Wirsing, zuständig für Global Innovations bei DB Schenker. Hallo Erik, schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen, freue mich wieder da zu sein und hallo Gisela.
Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast, unserem Startup-Gründer Dr. Moritz Högner. Moritz ist Mitgründer und CEO von Alloquiz. Da muss ich gleich nochmal fragen, wird es Alloquiz oder Alloquiz ausgesprochen? Weiß ich noch gar nicht, wissen die meisten von euch wahrscheinlich auch noch nicht, denn wir suchen uns ganz gezielt ja auch Startups und Ideen aus, die noch so ein bisschen unterm Radar fliegen, die so ein bisschen frisch sind, die neu sind, die noch nicht auf allen Bühnen unterwegs sind, die vielleicht für euch Neuland sind und wollen euch die ganz gezielt vorstellen. Also vielleicht die erste Frage an dich, Moritz, wie spricht sich der Name aus? Alloquiz? Und hallo Kies. Wie spricht man es aus, Moritz? Erstmal willkommen, schön, dass du dabei bist.
Dann löse ich als erstes mal das Rätsel auf. Wir nennen uns Alloquiz.
Alloquiz, aha.
Wortschöpfung kommend von Allokation, weil unser Fokus liegt auf Ressourcenallokation und daher unser Name.
Ja, schön, dass du dabei bist, Moritz. Gib mal ein bisschen so einen kleinen Hintergrund einmal zu dir, wie du überhaupt dazu gekommen bist, falls das nicht schon Teil deines Pitches, wie du aus der Vergangenheit heute zum Startup-Gründer geworden bist.
Absolut, das mache ich gerne. Tatsächlich war ich in meinen Anfangstagen erstmal, komme ich aus der Physik, habe in der Ecke viel mit Daten und Algorithmen gemacht, war dann tatsächlich Kollege von Knut und in der Beratung unterwegs, um jetzt aber in den letzten Jahren im Automobilbereich bei einem OEM einen Digital Accelerator aufzubauen. Sprich, wir haben dort quer im Unternehmen über alle Ressorts hinweg nach digitalen Ansätzen und Lösungen gesucht, die das Unternehmen vorantreiben und vor allem die einen messbaren und spürbaren finanziellen Mehrwert bringen. und haben in dem Kontext entdeckt, insbesondere rund um Corona-Krise, rund um Halbleiterkrise, dass Ressourcenallokation ein unfassbar wirksamer Hebel ist und uns mit der Erkenntnis zusammen mit ein paar Kollegen dann auf den Weg gemacht, was aufzusetzen, was der Herausforderung gerecht wird und Herstellern hilft, in dem Kontext da das meiste aus ihren Ressourcen zu machen. Insofern war so dieser Werdegang auch der Weg zu unserem aktuellen Vorhaben mit Allokit.
Okay, das heißt mit anderen Worten, ihr seid aus diesem Inkubator dort entstanden oder alleine selbstständig gemacht?
Wir haben uns dann ausgehend davon selbstständig gemacht und haben quasi ein Unternehmen gegründet, das sich der Fragestellung im Breiteren widmet, weil wir einfach gesehen haben, das ist eine Fragestellung, die trifft Hersteller aus allen Branchen und gleichzeitig sind schlanke Lösungsansätze, die dieses Problem gezielt angehen, nicht so leicht verfügbar.
Okay, ja, super gespannt. Dann leg mal los mit deinem offiziellen Pitch.
Das mache ich gerne. Ich möchte starten mit unserer Mission. Unsere Mission ist, die wir uns mit Allokit gesetzt haben, ist, Hersteller resilienter zu machen und nachhaltiger. Und zwar auf einem profitablen Weg. Das scheinen ja oft Gegensätze oder Hürden zu sein, aber wir wollen diese Ziele zusammenbringen. Und dazu setzen wir auf eine intelligente Ressourcenallokation. Sprich, wir helfen, die verfügbaren Ressourcen optimal einzusetzen. Und zwar ganz gezielt in der Volumenplanung. Ich hatte gerade schon so ein bisschen angedeutet, wo wir herkommen. Vielleicht als Ergänzung dazu, was wir glauben, was in den nächsten 1-2 Jahrzehnten auf uns zukommen wird, wovon die geprägt sind und warum wir glauben, dass dieses Thema Ressourcenallokation nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird. Das sind im Wesentlichen zwei Sachen. Das eine ist, dass wir davon ausgehen, dass Ressourcenknappheiten, bleibende, wechselnde Ressourcenknappheiten auch im nächsten Jahrzehnt an der Tagesordnung sein werden. Sehr unvorhersehbar, aber immer wiederkehrend. Natürlich getrieben auf der einen Seite durch den Klimawandel, getrieben durch die Circular Economy, die mehr und mehr im Entstehen ist, vielleicht so ein bisschen eins nach dem Klimawandel, ein bisschen weniger präsent, aber trotzdem zunehmend in den Vordergrund rückt. Und natürlich durch die aktuelle Geopolitik, durch den aufstrebenden Protektionismus. Und dementsprechend glauben wir, dass das eine Sache ist, die uns als Gesellschaft und die Industrie weiter beschäftigen wird. Wir sehen aber auch quasi zu dieser Herausforderung entgegengesetzt eine Chance durch all die Entwicklungen, die aktuell aus dem Feld der künstlichen Intelligenz entstehen. Und zwar ist unser Glaube an der Stelle, dass Prognosen mehr und mehr alltäglich und allgegenwärtig werden. Sprich, durch all die Technologien, die dort entstehen und die immer zugänglicher werden, wird es unseres Erachtens eine Vielzahl an Prognosen und Zukunftsszenarien geben und damit eine Fülle an Informationen, die letztlich für jedes Unternehmen verfügbar ist, die natürlich auch konkurrierende Informationen und Prognosen abliefern und damit das Unternehmen, jeden Entscheider vor die Herausforderung stellen, angesichts dieser Fülle an Informationen den optimalen Pfad auszuwählen, den er mit seinem Unternehmen oder für sein Unternehmen in seiner Planung einschlagen möchte. Und aus unserer Historie wissen wir, dass diese Herausforderung, die trifft ganz geballt, insbesondere in der Volumenplanung, kommen diese Herausforderungen zusammen. Die zwei Ausprägungen, die dort auftreten, ist auf der einen Seite, dass quasi die Erwartung an einen Volumenplaner ist, dass auf der einen Seite zu jedem Zukunftsszenario und zu jeder Veränderung, die da kommt, dass er eine adäquate Reaktion aus der Hosentasche ziehen kann und einen Plan hat, wie das Unternehmen darauf reagiert, wenn sich auf dem Pfad was ändert. Und auf der anderen Seite ist er quasi konfrontiert mit der Erwartung, die eierlegende Wollmilchsau zu sein und zur Verfügung zu stellen. Die Produktion will voll ausgelastet sein. Die Liefertreue wünscht sich der Vertrieb auf 100%. Von Finanzseite ist der Wunsch da, profitabel zu sein und gleichzeitig Bestände niedrig zu haben, Cashflow bzw. Working Capital auf einem niedrigen Niveau zu halten. Und jetzt kommt on top noch die Nachhaltigkeitsziele, die im Wesentlichen entweder regulatorische Ziele oder Ambitionen im Unternehmen, die CO2-Emissionen klein zu halten und weiter zu senken. Das alles unter einen Hut zu bekommen, ist komplexer denn je, noch dazu in einem volatilen Umfeld. Und genau deswegen setzen wir an dieser Stelle an und geben den Volumenplanern Algorithmen an die Hand, mit denen sie dieser Herausforderung entgegentreten können. Algorithmen, die eine Vielzahl an Schritten entlang dieses Weges leichter und besser machen. Das fängt damit an, Prognosen zu validieren und unterschiedliche Prognosen gegeneinander abzuwägen und sich auszusuchen, mit welchen Daten man erstmal arbeiten möchte, was eine ausreichende Qualität hat. Dann Algorithmen, die helfen, knappe Ressourcen optimal einzusetzen. Sprich, wann immer Knappheiten auftreten, zu entscheiden, wie kann ich diese Ressourcen dort einsetzen, wo sie den größten Unternehmenswert stiften. Da kommen wir zur nächsten Challenge. Es gibt ja nicht nur ein Ziel, sondern es gibt verschiedene Ziele, die teilweise ein Stück weit in Konkurrenz stehen. Das heißt, es gibt nicht das Optimum, sondern ich muss zwischen verschiedenen konkurrierenden Zielen abwägen und mich entscheiden, wie viel möchte ich bei dem einen KPI opfern, um bei dem anderen KPI mehr rauszuholen. Man kann sich sozusagen möglichst nah an dieses Optimum bewegen, kommt dann aber zu dem Punkt, wo man abwägen muss. Auch das ist eine Herausforderung, die man algorithmisch sehr gezielt angehen kann. Und dann kommen wir zu den eben genannten Herausforderungen. Das Ganze kann ich sozusagen einmal machen für meinen Most Likely Plan. Aber ich kann natürlich das Ganze auch einsetzen, um für verschiedene Zukunftsszenarien, die da auf mich zukommen können oder könnten, schnell adäquate Reaktionen zu generieren und zu sagen, wenn ich sehe, dass es sich wirklich in die Richtung bewegt, dann habe ich schon einen Plan, wie ich auf diese neuen und veränderten Umstände reagiere und wie ich dann meine Planung anpasse und quasi von einem Plan in einen anderen überführe. Und wenn man das Bild komplett machen will, dann kann man das Ganze auch noch nutzen, um Stresstests zu fahren. Also sprich, ich habe einen Plan, dem folge ich aktuell und ich kann mal gucken, was würde denn passieren, wenn wirklich Szenario eskalierender Handelskonflikt eintritt. Wie stehe ich denn dann da mit meiner aktuellen Planung und kann so sozusagen ergänzend zu der Optimierung auch noch so eine Szenarienanalyse reinbringen und ausgucken, Worst Case, was könnte denn passieren? Das sind alles so mögliche Ausprägungen, wie man unsere Algorithmen einsetzen kann, um einerseits resilienter zu werden, aber auf der anderen Seite eben auch nachhaltiger und letztlich profitabler. Das ist mal so der Kern unserer Lösung und der Kern unserer Unternehmensphilosophie und der Mehrwert, den wir bieten. Mhm. Ich würde gern noch 2, 3 Besonderheiten ansprechen, auf die wir uns dabei stützen, die das Ganze nochmal so ein bisschen in den Kontext stellen. Das eine, was uns dabei wichtig ist und was sich für uns bewährt hat, ist, wir konzentrieren uns ganz stark auf die taktische Planungsebene. Das heißt, wir gehen in der Planung nicht runter auf die Grasnarbe und wollen jedes Teil und jeden Auftrag erfassen, weil man da einfach in unglaublicher Komplexität verendet und oft auch so die Datenqualität, die Anforderungen sind immens. Das heißt, das macht das eh schon schwere Problem noch deutlich schwerer. Und in unserer Erfahrung liegen die wesentlichen Potenziale aber auf der taktischen Ebene. Also sprich auf einer Ebene, wo ich über mittelgroße Zeiträume plane, wo ich nicht ins letzte Detail runtergehe, aber auf einer mittleren Planungsebene unterwegs bin. Und das kombiniert auf der einen Seite überschaubare Datenanforderungen, erschlägt einen großen Teil der Potenziale und lässt sich auf der anderen Seite mit guten Rechenzeiten so in eine Szenariodiskussion einbinden, wo man schnell innerhalb von Tagen Antworten bereit haben muss, am selben Tag noch und nicht in ewig langen Rechenläufen. Das ist ein Aspekt, der uns wichtig ist. Mhm. Der zweite ist, und der ist ein bisschen dadurch ermöglicht, wir wollen einen sehr breiten Scope abbilden. Das heißt, für uns ist die Ressourcen, die wir uns anschauen, das kann sehr vielfältig sein. Das können Teile oder Produktionskapazitäten sein, aber genauso Logistik oder Lagerkapazitäten bis hin zu verfügbares Working Capital oder die CO2-Emissionsrechte, die mir zur Verfügung stehen. Dasselbe gilt für die Ziele. Wir schauen auf Produktionsziele, auf Vertriebsziele, auf finanzielle Ziele, auf Nachhaltigkeitsziele und wollen da wirklich einen Unternehmensscope abbilden und nicht nur ein Ressort oder 2 Ressorts rausgreifen. Und letztlich gilt das Ganze auch für die Stellschrauben. Die Stellschrauben, die liegen teilweise in der Produktion. Was produziere ich wann und wo? Die liegen teilweise in der Logistik. Wer produziert für wen, für welchen Markt? Dann liegen sie im Vertrieb. Wer bekommt welches Volumen zur Verfügung gestellt? Und zum Schluss liegen sie auf der Finance-Seite, beziehungsweise Vertriebs- und Finanzseite bezüglich Preissetzung, Discounts. Und all diese Hebel wirken aufeinander und das Zusammenspiel ist sehr wichtig. Das heißt, auch da wählen wir einen sehr breiten Scope, um diese Zusammenhänge und Abhängigkeiten abbilden zu können. Das ist der zweite Aspekt, der uns wichtig ist. Und der dritte ist eher technologischer Art. Wir haben ganz bewusst einen Ansatz gewählt, der minimalinvasiv ist. Das heißt, wir nutzen die technologische Entwicklung, dass sehr viele Unternehmen und Hersteller inzwischen sich ihre eigene Hybrid-Cloud, teilweise sogar auch unterschiedliche davon aufbauen und dort eine Fülle an Daten sich selbst bereitstellen und auf der anderen Seite viel Rechenpower haben, auf die sie zugreifen können und zwar unter sehr hoher Eigenkontrolle und bieten eine Lösung an, die dort leben und arbeiten kann und damit sozusagen diese Vorteile im Unternehmen nutzt und gleichzeitig diese Breite an sehr sensiblen Daten nicht aus der Hand gibt in irgendwelche Cloud-Lösungen außerhalb, sondern die in-house weiterverarbeitet. Und damit können wir auf der einen Seite eine sehr hohe Kontrolle bezüglich Datensicherheit anbieten und auf der anderen Seite ist es ein sehr fokussierter Ansatz. Wir können die bestehende Planungslandschaft ergänzen um wesentliche Elemente, um intelligente Features. Und es braucht keine Migration in eine neue, komplexe Planungslandschaft, die natürlich eine Veränderung für viele Nutzer und für viele Prozesse bedeutet. Das ist so der dritte Aspekt, den wir da ganz gezielt mit reinbringen. So viel mal als Überblick über das, was wir tun. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Fragen.
Ja, vielleicht schon mal die erste Frage vorweg. Also wenn du das gerade so beschreibst, also diese Szenarien, diese Grundvoraussetzungen, diese Landschaft, die du beschreibst, die Herausforderung, sind mir völlig, völlig klar. Ich war davon ausgegangen, dass Unternehmen im Prinzip schon diese Art von Planung im Unternehmen haben. Wahrscheinlich haben sie auf eine bestimmte Art und Weise, aber mit anderen Mitteln, vielleicht nicht ganz so ausgereift, vielleicht mit anderen Tools. Vielleicht kannst du gerne darauf antworten, Moritz, aber vielleicht auch die anderen. Worin besteht der Unterschied zwischen dem, wie heute normalerweise Unternehmen mit diesen Herausforderungen umgehen und ihre Planung betreiben und mit dem, was du jetzt gerade vorstellst, wo da der Unterschied ist, was da neu ist? Also mein Eindruck war, dass die Art von Planung überhaupt sowieso schon in großen Unternehmen, in großen Konzernen, im Automobilbereich beispielsweise so stattfindet. Aber vielleicht liegt da auch völlig falsch.
Das wäre auch meine Hypothese gewesen vor vielleicht 5 Jahren. Aber das ist quasi eine der Erkenntnisse aus den letzten Jahren auch in der Industrie, dass dem nicht so ist. Also ich stelle da mal 2 wesentliche Typen, die man findet, und ich sehe Knut schon nicken. So 2 typische Welten, die man findet, ist die eine ist, ich habe nicht nur ein Planungssystem, sondern ganz viele. Eine ganz fragmentierte Landschaft. Jedes Werk, jeder Markt plant irgendwie anders. Die Zentrale aggregiert das dann alles in ihr System. Dazwischen passieren so viele Wechsel von Planungsebene und an Systemgrenzen, dass das eine völlig fragmentierte Welt ist, sodass es super schwierig ist, integriert aus einem dieser Systeme so eine Optimierung anzustoßen. Das ist was man oft in großen globalen Konzernen findet. Wenn man ans andere Spektrum geht, zu den eher kleinen Herstellern, KMUs, da wird einfach viel davon in Excel gemacht. Tatsächlich gerade auf dieser taktischen Planungsebene ist es immer noch eine sehr, sehr präsente Welt. Auch bis Umsätze von ein paar 100 Millionen hin ist das keine Seltenheit. Die operative Planung, die läuft durch Systeme, weil da ist meine Produktion angeschlossen. Aber die taktische, wo ich eigentlich die wesentlichen Entscheidungen schon treffe und die dann eigentlich schon nahezu vorbestimmt sind für die operative Welt, die passieren oft noch auf einer sehr, sehr mit der Hand am Arm.
Ja, aber jetzt muss es ja Gründe gegeben haben, warum so ein System bisher noch nicht existiert, warum die Unternehmen noch so unterwegs sind, wie sie unterwegs sind. Knut, vielleicht hast du da auch einen ganz guten Überblick. Kannst du da nochmal aus deiner Sicht schildern, warum diese Landschaft bisher so aussieht, wie sie aussieht, warum Unternehmen bisher so planen, wie sie planen und was die Herausforderungen da eigentlich sind, so ein Planungssystem, wie Moritz es gerade beschreibt, eigentlich nicht schon vor 10 Jahren eingeführt zu haben?
Wir sehen den wesentlichen Unterschied darin, in diesem minimalinvasiven Ansatz, weil der tatsächlich erst seit ein paar Jahren möglich ist. Planungssysteme und Planungslandschaften, die sich in diese Richtung aufstellen, die gibt es tatsächlich schon lange. Da gibt es diverse große ERP-Anbieter. Ja. Nur wenn ich die nutzen möchte, dann muss ich aus all meinen 10 verschiedenen lokalen Planungssystemen, die ich habe, rüber migrieren und komplett in diese Planungslandschaft wechseln, und zwar mit allen. Und erst wenn ich mit allen da bin und meine komplette Planung in dieser Welt mache, die dann typischerweise erstmal viele Besonderheiten, die ich mir lokal gebaut habe, halt nicht mehr abbildet, dann kann ich auf diese Features zugreifen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Migrationsaufwand und ein sehr, sehr hoher Erstinvest, um in so eine Welt zu kommen. Dagegen steht jetzt die Möglichkeit, ich behalte meine Planungslandschaft da und ergänze den intelligenten Layer. Aber das braucht eine gewisse Infrastruktur auf Unternehmensseite, die jetzt in den letzten Jahren entstanden ist und die man in dem Sinne sehr, sehr clever ausnutzen kann, um mit viel weniger Aufwand dieselben Ziele zu erreichen.
Knut, was sind so die ersten Fragen, die sich dir stellen, wenn du dem so lauscht, was Moritz hier ausführt?
Also zuerst mal finde ich die Lösung total super, weil das in der Tat was ist, was es nicht gibt. Wir haben jetzt schon drüber diskutiert, warum es das nicht gibt. In meiner Frage kann ich da gleich noch ein paar weitere Sachen dazugeben. Also wenn ich nochmal zusammenfasse, was ich verstanden habe, dann ist das im Prinzip in der Mittelfristplanung, also das, was typischerweise die Basis von einem Sales and Operations Planning Prozess ist, da definiere ich jetzt sozusagen eine optimale Supply Chain, wo ich aber, und das ist jetzt neu, was sehr häufig nicht gemacht habe, die Engpässe kenne und zum Beispiel margenoptimiert zuordne. Heißt also, ich finde jetzt irgendwo hier einen Plan, der mir dann sagt, hey, hier habe ich die Marge zu meinem Kunden optimiert. Ja? Und das ist schon mal eine super Idee. So, jetzt habe ich 2 Fragen dazu. Wenn ich das mache, dann klingt das so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also ich mache End-to-End, vom Kunden bis zum Zulieferer, ich habe alle Ressourcen drin. Du sagst natürlich richtigerweise, ich kann nicht auf den Detail-Shopfloor-Auftrag gehen. Die erste Frage, welche Aggregationsebene ist die richtige? Ne, weil ich glaube sozusagen, wenn ihr zu hoch fliegt, dann geht nichts. Wenn ihr zu tief fliegt, dann rechnet ihr euch zu Tode. Mhm. Und daran anlehnt die zweite Frage. Jetzt gibt es in Unternehmen viele, viele Silos. Zum Beispiel Sales und Operations. Wenn ich jetzt dann herkomme und sage, ich rechne jetzt mal so eine optimale Allokation aus und der eine Sales-Kollege ist aber weniger allokiert und damit ist sein Bonus weg, der wird ja wahrscheinlich den Teufel tun, das zu akzeptieren. Also da ist das sozusagen so ein, und vielleicht seid ihr noch nicht so weit, ne? Aber wenn ihr da irgendwo Ideen zum Umsetzen habt, das wäre super spannend.
Danke, Knut. Erstmal zu deiner Einschätzung oder deinem Verständnis zum Start, goldrichtig. Das ist genau das, was wir tun. Also so deine Hypothese da, die war genau richtig. Zu den zwei Teilen deiner Fragen. Das eine, da waren wir wieder bei der eierlegenden Wollmilchsau. Der Knackpunkt an der Stelle ist, es gibt zwei, drei Sachen, die kann man auch mit Algorithmen nicht schaffen. Das eine ist, du kannst eine Abwägung nicht in den Optimum übersetzen. Da, wo ich eine Abwägung habe zwischen zwei Zielen, die können wir natürlich nicht auflösen oder nicht wegnehmen, wir können sie nur auflösen. Also wir können helfen zu sagen, sag uns, welches Ziel dir wie wichtig ist und dann sagen wir dir, was der beste Plan ist. Wir können nicht alle gleichzeitig erreichen. Also dieser Wunsch, verschiedene Ziele gleichzeitig zu erreichen, der geht auch mit Algorithmus nicht. Was du bekommst, ist eine sehr starke Erklärbarkeit, wie du zum Beispiel deinen Bestand noch weiter drücken kannst, aber auch wie viel Profit du dafür opfern musst. Und an der Stelle kann man diesen Wunsch, ich möchte beides gleichzeitig haben, sehr stark entkräften und das quasi auf eine Abwägung überführen, wo jeder dann für sich entscheiden kann, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Und da entsteht dementsprechend nicht diese eierlegende Wollmilchsau, sondern ich zwinge quasi die Entscheider abzuwägen zwischen konkurrierenden Zielen. Das ist quasi der Weg, den wir hier ansetzen. Und das andere ist, genau, es geht natürlich nicht auf der absoluten Detailebene, sonst kann ich diese Breite nicht abbilden. Das ist tatsächlich eine Abwägung in unserem Vorgehen. Die steckt auch drin, wenn wir entscheiden, auf welcher Ebene wir diese Planung ansetzen. Und da gibt es in dem Sinne zwei Maxime, die für uns gelten. Das eine ist, wir versuchen natürlich die Ebene zu nehmen, in der das Unternehmen per se taktisch plant. Weil das ist die Ebene, da liegen die Informationen vor. Granulare Informationen wird man auf den Zeiträumen erstmal nicht so einfach kriegen. Und auf der anderen Seite ist es auch die Ebene, in der die Planung weiterverarbeitet wird. Das heißt, mehr Informationen werden typischerweise im nächsten Schritt eh wieder weggeschmissen. Das heißt, die Ebene versuchen wir zu nutzen. Und dann kommt aber natürlich eine Abwägung zum Tragen zwischen, ich möchte diese Granularität als Basis nehmen für die Optimierung, aber es soll schnell genug gehen, dass ich in den Diskussionen nochmal iterieren kann, nochmal Anpassungen machen kann und nicht quasi in der Welt bin, wo ich, wie du schön sagtest, mich zu Tode optimiere. Das heißt, das sind so die zwei Maxime, die den Ausschlag geben, welche Planungsgranularität man nutzt.
Erik, du hast eine Frage dazu oder einen Kommentar?
Beides. Also erstmal auch super interessantes, spannendes Thema. Also auch Boris, wo du auch vorhin gesagt hast, warum gibt es das eigentlich noch nicht? Weil nötig ist es auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich jetzt für mich, ich hätte 1000 Fragen erstmal zur Datenintegration. Das hast du auch so schön gesagt, das Thema ist minimal invasiv. Das heißt, du setzt direkt beim Kunden vor Ort mit an und umgehst da sozusagen schon mal viel, was Schnittstellen, Integration, wo kommen Datenquellen, wo kommen die Senken und die Informationen entsprechend her. Das ist ja schon mal ein Riesenpunkt, du bist praktisch schon direkt näher dran. Um sowas aber auch zu können, weil du sagtest so schön, viele Kunden bringen das jetzt mit, wäre für mich eher so die Frage, was muss denn der Kunde schon haben? Was muss der Kunde mitbringen, damit eure Lösung überhaupt Sinn macht? Also muss er eine gewisse Größe haben, eine gewisse Kleine haben? Muss er ein KMU sein? Muss er vielleicht aus einer gewissen Industrie sein? Oder sagt er, nö, unser Algorithmus ist eigentlich für alles? Und dann für ein bisschen handwerklich auch gesprochen, was gebt ihr da eigentlich raus? Gebt ihr einen Algorithmus raus, den ich in meine Software irgendwo mit reinflansche? Gebt ihr ein Stück Software raus? Und wenn ihr nur ein Algorithmus rausgeht, wie funktioniert dann euer Geschäftsmodell? Also wie rechnet ihr das dann später eigentlich ab?
Erstmal zu deinem ersten Part. Für wen funktioniert das? Für wen passt das? Da haben wir natürlich so ein Stück weit eine Reihenfolge, wie wir vorgehen. Wir kommen jetzt aus dem Automotive-Sektor und aus der OEM-Welt. Und da ist das Verständnis am höchsten, da sind die Geschäftsmodelle am ähnlichsten. Drum ist das ein Feld, gerade in Richtung OEMs, wo wir aktuell reinschauen. Also sprich, kannst du sagen, von der Bohrmaschine bis zum Lastwagen. Alles, was so in Richtung Geräte und Fahrzeughersteller, das ist so die Branche in Richtung diskreter Fertigung, wo dieses System am prominentesten auftritt und wo unser Track Record am relevantesten ist. Allerdings hören wir in Diskussionen mit Bereichen, wo die Fertigung zum Beispiel nicht mehr diskret ist, dass viele der Herausforderungen da schon sehr ähnlich sind Und grundsätzlich ist es natürlich schon ein Ansatz, der übersetzbar ist, zu sagen, ob ich jetzt Stück oder Tonnen messe. Da kann ich grundsätzlich schon über beides nachdenken. Auf der anderen Seite, wenn man dann in eine entsprechende Industrie schaut, dann gibt es da natürlich oft auch nochmal Besonderheiten, die dann halt doch ein bisschen anders sind, wenn man genauer hinschaut. Insofern, da bewegen wir uns natürlich ein Stück weit von Branche zu Branche und versuchen jetzt nicht alles auf einmal mit einem Schlag zu bedienen. Was die Unternehmensgröße angeht, hast du durchaus den richtigen Riecher. Das kommt erstmal daher, der Mehrwert ist prozentual auf deinen Umsatz, auf deinen Gewinn, auf deine Kosten. Dementsprechend ist der Impact natürlich für große Unternehmen erstmal größer. Das heißt, da lohnt sich der Ansatz jetzt absolut gesehen vielleicht mehr. Auf der anderen Seite ist die Wirksamkeit erstmal eher, ich sag mal, ein Stück weit von der Komplexität abhängig. Wenn du jetzt natürlich nur im Jahr 200 Maschinen baust, dann kannst du sowas jetzt mal vereinfacht gesagt auch in der Excel versuchen, indem du die alle in eine Liste sortierst und halt dann dasselbe auswertest. Aber sobald du in einem hohen Stückzahlgeschäft bist und über eine Vielzahl an Produktionslinien oder Werken verfügst und viele, viele Kunden bedienst, wird das ein sehr komplexes Netz. Und sobald dieses Netz komplex wird, da hast du halt schnell tausende Relationen, wird es sehr, sehr schwer, das mit handelsüblichen Methoden zu optimieren, wenn du da nicht ganz gezielt rangehst.
Gisela, deine Fragen oder Kommentare zu dem gehörten?
Genau, ich schließe mich auch den anderen an. Wäre schön, wenn es sowas gäbe und einfach so, ja, per Fingerschnippen gehen würde. Aber jetzt wirklich auch basierend auf das, was Knut gesagt hat oder auch Erik, was sind denn wirkliche Voraussetzungen, um das halt umzusetzen? Weil du hast zum Beispiel gesagt, ihr geht auf die taktische Ebene, weil da sind die Daten eher da. Also ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, manchmal ist es eher so, dass du im Kurzfristbereich, zum Beispiel wenn es um Demand oder sowas geht, dort bessere Daten hast, als je leiter du nach außen schaust. Oder auch dann auf die Aggregatebene. Du musst ja in diesen S&OP-Prozess in der Lage sein, das dann nachher wirklich hoch und runter spielen zu können. Und wenn du jetzt dir große Unternehmen anschaust, die global, die können vielleicht einerseits die Systeme haben, aber andererseits eine relativ große dann Komplexität. Also was ist da auch wirklich euer Track Record? Also wo habt ihr das denn schon mal umgesetzt und was habt ihr denn da gesehen? Waren denn da auch wirklich Hürden dabei? Weil ich erlebe es leider ehrlich gesagt oft wunderbar, diese Pitches. Ich komme auch gerade von der Gartner-Konferenz in Barcelona. Jeder hat AI drin und mein Leben ist gerettet und alles ist super duper. Ja, aber aus der eigenen Erfahrung in den letzten Jahren wirklich versucht damit zu arbeiten. Ja, es scheitert ja oft dann an dem Kleinen. Also wo habt ihr es schon mal ausprobiert und was sind da so Hürden, die auf euch zukommen?
Ja, erstmal zu der Frage nach den Voraussetzungen. Da war einmal die Hälfte drin mit der Datenqualität und das ist tatsächlich ja so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Der Knackpunkt an der Stelle ist, jedes Unternehmen plant erstmal heute mit den Daten, die es da hat. Die sind natürlich nie perfekt, die sind immer unvollständig, immer fehlerhaft. Da kann man auch vieles machen, um die zugänglich zu machen für eine Optimierung. Aber die sind erstmal die Basis, mit der man plant. Egal ob mit Algorithmus oder ohne. Und mit Algorithmus kriegt man es einfach nochmal ein Stück besser hin. Und natürlich ist das dann in zweiter Reihe wiederum ein Anreiz, um die Datenqualität vielleicht ein Stück weit zu verbessern, weil der Algorithmus daraus dann direkt wiederum Mehrwert holt. Aber in dem Sinne, die Datenqualität, die schockt uns eigentlich nicht, weil das quasi die manuelle Vorgehensweise kann ja auch nur damit arbeiten. Das ist die Seite. Was den Part angeht bezüglich einer Voraussetzung, was natürlich schon einen Unterschied macht, ist, es braucht erstmal sozusagen Planungsstrukturen, die auf so einen taktischen Horizont gucken. Und es gibt Unternehmen und Branchen, gerade bei kleineren Unternehmen, die primär eigentlich quasi operativ planen und sagen, okay, wir füllen unseren Backlog an und dann versuchen wir den halt zu erfüllen. Wenn ich so eine taktische Planungsebene in dem Sinne gar nicht habe, dann ist das natürlich was, wo wir nichts haben zum Ansetzen. Also sprich so diese Strukturen, die Datenflüsse und die Planungsprozesse, die müssen schon da sein, weil wir im Wesentlichen ja einfach nur an einer kleinen Stelle in diesen Prozess eingreifen. Und quasi da kommen wir in einem kleinen Zeitfenster von irgendwie einem Tag, kommen wir zum Zug. Da sind die Daten soweit eingesammelt, da kann man optimieren und dann danach wieder weiterspielen. Wenn es dieses Gerüst und diesen Rahmen nicht gibt, dann greifen wir natürlich an der Stelle erstmal ins Leere. Das ist wahrscheinlich eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung. Und das Zweite ist, natürlich bringt das Ganze nur dann Mehrwert, wenn ich wirklich einen gewissen Mismatch zwischen Angebot und Nachfrage habe. Also wenn ich in einem Setting bin, wo ich einfach stabil quasi ein Volumen habe, das relativ gut auf die Nachfrage passt, oder ein System, wo ich quasi ein Einheitsprodukt global produziere und verteile, wo ich keine Komplexität im System habe, dann braucht es das nicht. Der Fall ist jetzt wahrscheinlich für nicht so viele typisch, aber die gibt es natürlich. Also sprich für Unternehmen, die wirklich global sozusagen mit einem Produkt mit ganz wenig Vielfalt unterwegs sind, die haben sich da aus einem anderen Weg schon resilient gemacht. Die brauchen diese Resilienz vielleicht nicht in der Planung. Was unsere Historie angeht und wo wir das Ganze schon einsetzen, da sind wir aktuell in POCs, im OEM und im Herstellerbereich, beziehungsweise auch in der Lieferkette bei T1, rund um sowohl Automotive als auch andere herstellende Branchen, so im Geräte- und Fahrzeugbereich, und sind da tatsächlich dran, das jetzt in unterschiedlichen Szenarien einzusetzen, um genau den Beweis anzutreten, dass es funktioniert, dass die Voraussetzungen, dass wir die finden, um dann natürlich damit auch weitere Unternehmen zu überzeugen, dass es tatsächlich geht mit den Methoden, die jetzt da sind.
Frank, wie ist es bei dir aus? Hast du noch interessante Anmerkungen bzw. Fragen, die sich dir stellen?
Ja, ich habe so meine Zweifel an der ganzen Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Die Detailebene spielt ja dann doch schon eine große Rolle. Zumindest denke ich mal, wenn ich bei uns über die Planung nachdenke, sitzt bei uns meistens immer der Devil im Detail. Das heißt, ich muss eine Aggregationsebene doch ziemlich nach unten gehen, um überhaupt eine Planung durchführen zu können, auch im taktischen Bereich. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass man über Algorithmen gewisse Szenarien bilden kann, wo man dann Ableitungen treffen kann und dann dementsprechend auch Entscheidungen treffen kann. Das glaube ich, das ist möglich. Ob es jetzt nur das einzige Produkt ist, was auf dem Markt ist, das bezweifle ich. Es gibt andere Produkte auch schon auf dem Markt, wo ich natürlich so ein bisschen mir auch überlege, wenn ich jetzt lange, lange Lieferketten habe, so wie wir teilweise haben lange Lieferketten, wir sprechen da über, sag ich mal, 3, 4, 5 Monate lange Lieferketten. Ich brauche ja bei so einem System, wenn ich das richtig verstanden habe, eine sehr hohe Flexibilität. Weil ich möchte ja so ein bisschen meine Produktion vielleicht mal anpassen können auf den Markt, ja. Wenn ich aber jetzt, sage ich mal, meine Lieferanten sehr weit weg sitzen habe und ein Sourcing habe, inwieweit bin ich dann überhaupt flexibel, mit diesem System Änderungen vorzunehmen? Das wäre jetzt meine Frage so ein bisschen, weil ich wahrscheinlich so ein bisschen skeptisch bin im Moment.
Moritz, ich habe nicht versprochen, dass es einfach wird hier. Das heißt, es können auch kritische Fragen kommen. Ja, genau.
Das ist auch gut so. Tatsächlich ist das Thema mit den langen Lieferketten ist ein Beispiel für ein Paradesetting, wo man in diese Challenge sozusagen reinrutscht. Das habe ich nämlich genau dann, wenn die eine Seite flexibler ist als die andere. Also sprich, wenn zum Beispiel die Nachfrage sich schneller ändern kann, als ich das Angebot ändern kann. Und das kann dann der Fall sein, wenn ich lange Lieferketten habe, weil dann entscheidet sich ein Kunde oder Kunden entscheiden sich anders als erwartet, aber die Sachen sind schon unterwegs. Das ist auch dann so, wenn ich lange Investitionszyklen habe. Dann habe ich die Werke schon aufgebaut und die Maschinen schon gekauft. Und stelle dann aber fest, dass die Kunden jetzt plötzlich andere Produkte wollen, als die, für die ich mich aufgestellt habe. Das sind so typische Beispiele, wie dieses Auseinanderdriften passieren kann. Und dann bin ich genau in der Challenge, dass ich versuchen muss, die optimale Schnittmenge zu finden zwischen dem, was die Kunden gerade kaufen wollen, und dem, was ich aktuell mit meinen Assets aber produzieren kann. Und da kommt dann diese Abwägung ins Spiel, zu sagen, was sind denn die Produkte, wo ich zumindest das Optimum raushole? Was natürlich kein Algorithmus der Welt hinkriegen wird, ist, die Physik zu shiften. Ich werde nie das produzieren können, wofür ich jetzt überspitzt gesagt die falschen Werke oder Maschinen habe. Aber ich kann zumindest gucken, dass die Schnittmenge, die ich finde, dass die meinen Zielen möglichst gerecht wird. Und das können, wie Knut vorhin sagte, die profitabelsten Relationen sein, dass ich auf die fokussiere. Oder es können die sein, wo ich, wenn ich knappes Working Capital habe, wo ich sehr kurze Lieferketten habe. Und da liegt der Unterschied dann eben sehr im Detail. Wenn ich nachhaltig werden möchte, dann kann ich die auswählen, wo ich besonders wenig CO2 emittiere oder besonders wenig Transport habe, je nachdem, woher meine Emissionen kommen. Und am Ende werde ich abwägen wollen zwischen den dreien, weil es ist nie nur eins davon, sondern es ist immer ein bisschen von allem, aber eben mit einer unterschiedlichen Mischung. Und genau da kommt das Ganze dann zum Tragen.
Das heißt aber wiederum dann auch, dass ich in meiner Produktion sehr flexibel sein muss, um da überhaupt reagieren zu können.
Ich muss nicht unbedingt sehr flexibel sein. Ich muss Klarheit darüber haben, wie flexibel ich bin. Weil das ist die Info, die wir dem Algorithmus füttern. Wir geben ihm Infos, wie flexibel das Produktionssystem ist. Und darin optimiert er dann. Natürlich, wenn ich jetzt ein Hersteller bin, der quasi jedes Produkt auf einer eigenen Linie fertigt und ich kann die nur an- oder abschalten, dann ist da wenig, was der Algorithmus ausreizen kann. sobald ich gewisse, vor allem so komplexe Abhängigkeiten habe, dass ich Produkte auf verschiedenen Linien fertigen kann, zumindest auf ein paar, oder dass einzelne Linien verschiedene Produkte können, schon habe ich da quasi Substituierbarkeiten und die kann ich ganz gezielt ausnutzen.
Und das heißt wiederum aber auch, dass Kapazitätsauslastung bei dem natürlich auch eine Rolle spielt, Fragezeichen.
Und du bist in der Kurzfristplanung dann auf einmal wieder, also wenn du Zwischenlinien wechselst, da bist du nicht mehr auf der taktischen Ebene.
Naja, diese Erwägungen, die spielen natürlich schon auch auf der taktischen Ebene eine Rolle, so wie ich quasi, ne, wie ich meine Planung in diesem Netz schreibe. Sobald ich in die Kurzfristschiene komme, ist natürlich immer der Aspekt, kurzfristig umplanen hat halt immer den riesen Rattenschwanz, wenn die Teile schon unterwegs sind, mir eins fehlt und ich dann umplane, dann brauche ich zwar das eine nicht mehr, aber die anderen 99, die kommen ja trotzdem. Das heißt, da muss ich der Physik schon Rechnung tragen. Da kann ich dann eben in diesem Frozen Window, da kann ich nicht mehr so flexibel reagieren.
Ich hatte noch mal eine Frage, vielleicht ergänzend zu dem, was Erik gesagt hat, auch wie würdet ihr euch denn überhaupt behaupten? Weil ich meine, sind ja diese ganzen Planungssystemanbieter und ich rede jetzt nicht nur von den großen ERP-Anbietern, ja, da gibt es ja auch viele moderne und da wird auch viel über AI, die erzählen mir auch alle, wir werden jetzt bald mit einem Co-Piloten kommen, wir sind in der Lage, das zu machen und da steht viel mehr Kapital drin und die sind ja schon im Unternehmen. Was macht euch dann nicht angreifbar oder warum sollten wir jetzt zu euch wechseln oder sollten Unternehmen zu euch wechseln, anstatt vielleicht noch ein bisschen zu warten, bis die anderen Ähnliches aufbieten oder vielleicht sogar schon tun. Plus halt natürlich die Frage von Erik, was verkauft ihr eigentlich?
Absolut. Dann fange ich mal mit der Frage an, die ich vorhin unbeantwortet gelassen habe. Was wir verkaufen, ist im laufenden Zustand erstmal eine Lizenz für eine Softwarenutzung. Das ist sozusagen der zentrale Aspekt. Natürlich ist dann in der Startphase noch eine Komponente drin mit Customizing und Implementierung. Das ist aber sozusagen in dem Sinne die Starthilfe, um das Ganze dann ganz gezielt auf ein Unternehmen zu justieren und eben so anzudocken, dass es dann im regelmäßigen Planungsprozess zum Einsatz kommen kann. Das ist unser Geschäftsmodell. Ich glaube, was uns sehr hilft in diesem Setting ist, dass wir eine sehr klar definierte und letztlich auch sehr kleine Nutzergruppe haben. Die Nutzer unserer Lösung ist typischerweise eine Handvoll an Planern, die in der Zentrale, entweder auf der Vertriebsplanungs- oder auf der Produktionsplanungsseite sitzen. Das ist die Programmplanung, die diese beiden Welten zusammenbringt. Und diese Leute kann man sehr gezielt ansprechen und quasi auf sie zugehen und ihnen diesen alternativen Ansatz neben shifte dein System in eine andere Planungswelt. Und da hat der ein oder andere schon eine ERP-Migration durchgemacht und weiß, dass das auf den Folien immer sehr, sehr schön klingt. Ne, 3 Monate und dann ganz viele intelligente Features, während die Realität meistens nach mindestens 18 Monate oder mehr aussieht. Und am Anfang habe ich einfach mal nur Basis-Features, aber halt in einer Welt. Da kann man diesen komplementären Ansatz ganz gezielt vorstellen und einbringen. Und das ist natürlich für viele schon eine Alternative, weil das ist halt ein dickes, großes Brett, das ich mir da potenziell vornehme, wenn ich komplett shiften möchte.
Erik, noch kurze Frage, bevor wir dann den Spieß umdrehen und Moritz die Chance geben, auch noch Fragen an uns zu stellen. Erik, erstmal.
Ja, klar, sorry. Aber vielleicht noch mal ganz kurz daran anschließen, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch die Logistik, also ihr habt ja auch den Nachhaltigkeitsfußabdruck mit drin, also wie optimiere ich praktisch die gesamte Supply Chain. Hier sind wir hier in einem Supply Chain Podcast auch. Deswegen ist uns natürlich vom Herzen her das Thema Supply Chain Optimierung natürlich ein Herzensanliegen. Wenn ich es aber richtig verstehe, ist natürlich jetzt der Logistiker eine Variable in eurem Algorithmus. Das heißt, der ist nur ein Teil dessen, was der Produzent oder Lieferant oder der euer Kunde entsprechend hier nutzt. Inwieweit gehen denn diese Informationen für die Routen, Touren, Logistikoptimierung auch an den Logistiker weiter? Wahrscheinlich Kunde für Kunde eine Fallentscheidung. Aber könnte man euer Tool auch umdrehen, dass praktisch der Logistiker nicht euer Tool auch nutzt, um praktisch seine Kunden zu optimieren nach deren Verbräuchen, Quellen und Senken?
Das kann man letztlich absolut. Ich würde nicht sagen, dass es gibt nicht den einen, der irgendwie quasi Primus inter pares ist, sondern nachher gibt es eine Reihe an Ressorts von Produktion über Logistik, in Vertrieb, die Finanzseite und eine Sustainability-Organisation, wo auch immer die dann hängt, die dort ihre Interessen und ihre Ziele hat und die gleichzeitig abhängig ist von all den anderen Faktoren. Und das System, ich kann halt nur ein Szenario planen und da kommt sozusagen für alle ein unterschiedlicher Anteil der Zielerreichung raus. Und die muss ich gegeneinander abwägen. Und da kann ich jedes davon, wenn ich das als Unternehmen möchte, in den Vordergrund stellen. Na, jetzt vereinfacht gesagt, der Finanzer freut sich, wenn ich die Profitabilität über alles stelle. Der Logistiker würde vielleicht sagen, nee, lass uns das Routennetz optimal ausnutzen, so wie wir es jetzt gebaut haben. Die Produktionsseite würde vielleicht eher sagen, nee, wir schauen, dass wir unsere Werke voll ausgelastet kriegen. Der Vertrieb muss es dann halt verkaufen. letztlich liegt der Ball irgendwo in der Mitte und dementsprechend, ja, das geht. Es ist aber genauso natürlich eine Abwägung zwischen den anderen Zielen, wie es für die anderen KPIs und Interessensvertreter und Ressorts auch gilt.
Okay, Moritz, dann möchte ich dir an dieser Stelle noch die Möglichkeit geben, Fragen an uns, sprich das Panel, zu geben. Was hast du dir im Vorfeld vielleicht überlegt, auch welche Fragen haben sich jetzt noch gestellt, nachdem du die Fragen unseres Panels gehört hast? Du kannst jetzt gerne den Spieß umdrehen und die Chance nutzen, um hier gezielt nochmal Fragen loszuwerden.
An einem sind wir schon vorbeigekommen, das würde ich gerne trotzdem nochmal aufgreifen. Gisela, du hattest an der Stelle ja tatsächlich schön kritisch gefragt, deswegen würde ich die Frage mal zunächst an dich richten. Jetzt ist es genau natürlich genauso, wie du sagst, dass es durchaus Planungs-ERPs gibt, die mit demselben Versprechen werben, aber auf einem ganz anderen Weg, wie man dorthin kommt. Und tatsächlich ist die Krux an der Stelle natürlich manchmal, dass das Erlebnis, dass es nicht 3 Monate sind und alles ist da, sondern eher 2 Jahre und die Hälfte ist da, das braucht eine Weile, bis diese Realisierung einsetzt. Im Vergleich dazu ist unser Weg deutlich schneller zu vertesten. Es hängt aber natürlich daran, dass wir in dieser frühen Phase die Überzeugungskraft haben, dass ein Unternehmen, bevor es den großen, weiten, beschwerlichen Weg geht, einfach mal vertestet, ob es nicht mit einem schlanken, minimalinvasiven Ansatz funktioniert. Da wäre ich neugierig. Was siehst du an Möglichkeiten, wie man hier stärker und überzeugender sein kann, das einfach zu vertesten, bevor man diesen weiten Weg geht?
Ich glaube, als erstes als Warnung, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich der lange, weite ERP-Wert ist, weil ich habe jetzt andere Planungssysteme, moderne im Sinne, die jetzt auch schon sagen, wir sind dabei, diese Co-Piloten etc. zu entwickeln und das auch sozusagen freizuschalten und auf drauf zu machen. Ja, also da weiß ich halt nicht, ob sich nicht, also in meiner Wahrnehmung ändert sich da gerade super viel und da wird sehr viel Geld investiert und nicht nur, ich rede jetzt hier nicht von den ERP-Systemen, sondern ich rede da von dem Online, Connexus, Blue Yonder, die da halt alle da drin sind und die das dann natürlich relativ flott und schnell, je nachdem wie weit du es ausgerollt hast, dann auch freischalten können. Also da müsst ihr auch wirklich aufpassen, wie lange euer Wettbewerbsvorteil ist, weil wir reden jetzt nicht mehr von der SAP-Rollout oder halt, es ist ja nicht, bei euch muss ja schon ein Planungssystem bestehen. Das ist ja die Grundvoraussetzung, ja. Und da, glaube ich, ändert sich einiges in der Planungslandschaft. Also da wäre ich an eurer Stelle einfach vorsichtig. Habt ihr die richtigen Assumptions, wie der Markt gerade sich sozusagen entwickelt? Und das zweite Thema ist, was die Challenge ist, und wir arbeiten auch, und ich habe in der Vergangenheit immer wieder mit Startups gearbeitet, du kriegst super diese Proof of Concepts, ja, und so weiter. Aber dann, what's next, ja? Also dann, wie roll ich das dann global aus? In meinem Fall jetzt einen 10-Milliarden-Konzern, ja, der halt auch sehr dezentral zum Beispiel auch ausgestellt ist. Ja, wie kriege ich das dann hin, dass ich nicht nur einen netten POV habe, der mich auch noch Geld gekostet hat, sondern wirklich dann den Mehrwert rausschaffe. Und was ich raushöre bei dir ist, also eine der Voraussetzungen, glaube ich, für euch ist, ein Unternehmen zu finden, was auch schon diese Planungssystem, Datenqualität und recht zentralistisch aufgestellt ist. Also sehr, es hört sich für mich, ich habe selber beim OEM gearbeitet und dann bei verschiedenen Zulieferern, wirklich sehr OEM-lastig aus, wo viel zentrale Entscheidungen in Stuttgart, München oder Wolfsburg getroffen werden. Ja, wenn du dann andere, wenn du ein Unternehmen gibst, was dezentraler aufgestellt wird, jetzt glaube ich, schwieriger, weil du dann die Datenlage nicht hast und viel mehr Entscheidungsträger drin hast. Und da würde ich halt wirklich an eurer Stelle gucken, guckt, dass ihr die richtigen Unternehmen geht, die dafür bereit sind und auch das in der aktuellen Lage auch das Kleingeld sozusagen fürs Experimentieren haben. Weil das Problem ist halt immer, wie komme ich von diesem Proof of Concept ins Volumen rein, ja, wirklich in die Breite ausrollen. Und das geht natürlich je einfacher, wie du es selber gesagt hast, wenn es nur wenige Entscheidungsträger sind, die dann diese Planung machen und umsetzen.
Danke dir.
Super Feedback. Moritz, Kommentar dazu oder weitere Fragen oder weiteres Feedback, was du gerne hättest?
Danke dir. Gerne noch, auch noch andere Einschätzungen dazu, bevor ich jetzt direkt mit der nächsten Frage komme.
Knut, vielleicht kannst du dir noch was anfügen. Kannst du das so unterschreiben, was Gisela gesagt hat, oder gibt es noch eine Nuance, die du anfügen möchtest?
Ja, also unterschreiben auf jeden Fall. Ich habe noch einen weiteren Gedanken. Ich habe keine Ahnung, ob du da noch eine Frage dazu stellen wolltest, aber ich werde ihn jetzt einfach mal los. Und zwar, ich hatte dich ja gefragt nach sozusagen der menschlichen Komponente, ne? Dass die Vertriebler irgendwie mögen das nicht so. Wenn ich dir so zuhöre und unseren Fragen zuhöre, dann glaube ich, dass eure Lösung, natürlich immer gegeben, dass sie dann auch funktioniert, wunderbar ist, um da so eine emotionale Diskussion zu versachlichen. Du gehst also von, der Vertriebler sagt, lautes Shout first served, zu einer sachlichen Herleitung, margenoptimierte Zuteilung, über die du dann diskutierst. Na, weil meine Erfahrung ist, dass es wird immer so mit so War Stories diskutiert. Ne? da, das wird auf jeden Fall passieren. Boah, das muss jetzt da sein. Aber wenn man sowas dann mal analysiert und mit Zahlen unterfüttert, dann wird das eine viel, viel bessere Diskussion. Ich glaube, da könnt ihr echt einen Beitrag leisten.
Absolut. Und das ist tatsächlich auch immer eine große Komponente. Tatsächlich, wir hatten gerade den Begriff des Co-Piloten, auch wenn wir jetzt nicht auf diesen klassischen Weg aufsetzen, wie eine Co-Piloten viel in der Industrie, in vielen Produkten jetzt hochpoppen. Was uns wichtig ist, es ist und wird kein Autopilot. Also es wird nicht dazu kommen, dass man quasi diese Diskussion in Richtung autonome Planung führt. Aber was man erreichen kann, ist genau diese Versachlichung einer meist sehr emotional geführten Diskussion. Und da sehen wir, dass die Unternehmen sich eigentlich schrittweise zumindest mehr und mehr in Richtung einer sachlichen Diskussion bewegen und sukzessive diese Abwägung auch ein bisschen offener treffen.
Erik, du wolltest ihm noch was anfügen?
Ja, genau. Vielleicht noch ein bisschen auch zum Thema, wie kriegt man den Fuß in die Tür? Das ist bei so großen Unternehmen eher eine Herausforderung. Wie kommst du da einmal rein? Ich glaube, wichtig ist, sich darauf zu konzentrieren, dass ihr irgendeinen Schmerz in dem Unternehmen heilt. Also ich glaube, ihr werdet ziemlich einfach, wie Gisela auch gesagt hat, ein POC zu machen im Unternehmen ist relativ einfach. Ihr findet immer irgendwelche Motivierten, die auch manchmal allein aus Marketinggründen mit einem Startup irgendwas machen wollen. Aber dann hinten raus, wenn der POC rum ist, was dann? Und dann ist praktisch am einfachsten, wenn du wirklich einen Pain, einen Schmerz in dem Unternehmen vorher allokiert hast. Das heißt, da gibt es wirklich einen Bedarf, ein Thema, was du dann wirklich heilst mit eurer Lösung. Und das ist, glaube ich, was, wo du wirklich einsteigen solltest. Was mir auch so ein bisschen noch so auffällt in der Diskussion ist, da ist auch so ein gewisser Gaming-Faktor mit drin, gell? Das heißt, du hast ja viele Stellschrauben und genau diese konträren Ziele. Und da gibt es ja kein richtig und falsch, aber es gibt so Wege, wie man da durch navigieren kann. Und das kann natürlich auch mit einem Mini-Dashboard, wo ich Schräubchen habe, jetzt drehe ich mal an dem Schräubchen, drehe ich mal an dem Schräubchen, drehe ich mal an dem Schräubchen. Da wird das größer und das kleiner. Und der Carbon Footprint wird natürlich riesengroß, aber es wird dafür viel günstiger. Da muss ich als Unternehmen entscheiden, ja, wie viel ist es mir jetzt wert, dass ich sozusagen CO2-neutraler irgendwie den Transport mache. Das ist ja meistens der erste Spagat, der dann irgendwo aufgeht. Aber das mit so einem kleinen Gaming-Faktor ist, glaube ich, wichtig. Und auch in eurem Pitch-Deck, was wir ja vorher auch bekommen hatten, dieses Thema minimalinvasiv, das hat mir da so ein bisschen gefehlt. Das war mir von vornherein nicht klar, dass es wo und wie ihr euch integriert und wie einfach ich mit euch zusammenarbeiten kann. Auch wir hatten ja mehrere Fragen, was muss ich mitbringen, für wen ist es eigentlich geeignet und wie starte ich eigentlich so einen Pilot mit euch und für wen ist es eigentlich auch nichts. Das würde ich noch ein bisschen mehr nach vorne stellen, weil dann habt ihr echt gute Argumente, um da auch durch die Tür zu kommen. Und dann würde ich so sagen, das lasst mich dann auch mit euch mal versuchen und angehen. Ja?
Klasse, danke dir. Gute Hinweise.
Moritz, letzte Chance. Hast du noch weitere Fragen, die dir unter den Nägeln brennen, die du unbedingt noch loswerden möchtest an unserem Panel?
Das letzte ist tatsächlich mehr noch eine Glaubensfrage. Ein ganz wesentlicher Aspekt, woher dieser Need und dieser Pain kommt, zumindest aktuell, ist natürlich die Volatilität und gerade der Weg, wohin sich die Geopolitik entwickelt. Jetzt persönlich bin ich ein großer Fan von einer Welt, in der Handel großgeschrieben wird und nicht alle die Wände hochfahren. Der Weg gerade sieht eher ein bisschen nach einer anderen Richtung aus. Und natürlich wünsche ich mir auf der einen Seite als Vater, dass sich die Welt wieder auf einen anderen Weg besinnt. Gleichzeitig können wir mit Alokis natürlich einen Teil dazu beitragen, wenn der Protektionismus eher noch an Fahrt gewinnt, die ganzen Konsequenzen abzufedern, weil natürlich man wird die Liefernetze nicht so schnell umstellen können und die Produktionsnetze, wie dort Handelsbarrieren aufgebaut sind und Zölle hochgefahren werden. Deswegen wäre ich einfach noch neugierig, was eure Sicht ist. Diese Phase wird so kommen, wie sich andeutet, oder seid ihr da eher zuversichtlich, dass das besser kommt, als es gerade aussieht?
Vielleicht eine Frage für Frank. Frank, was glaubst du?
Ja, die schwierigste gibst du mir dann.
Genau. Ja, genau.
Ich glaube, da haben wir ja, wenn wir das vor zwei Wochen in unserem Buchtipp drüber gesprochen. Also ich sehe es ähnlich. Die Volatilität wird nicht weggehen, ja. Und ich glaube, die Komplexität, die damit auf uns zukommt, sagen wir mal, ganz schön geopolitischen Dinge, die gehen nicht vom Tisch. Und ich glaube, wir müssen einfach dann dafür sorgen, dass wir diese Komplexität meistern im Zusammenspiel Mensch und Technologie. Wenn so die Technologie, die du bringst, da der Ansatz ist für eine gute Lösung, ja, dann glaube ich, bist du auf einem guten Weg. Du musst natürlich, glaube ich, wirklich aus meiner Sicht eindeutig schaffen, den Mehrwert darzustellen. Das ist, glaube ich, für kleinere, größere, mittlere Unternehmen eigentlich das Entscheidende, dass du das wirklich richtig rüberbringen kannst und dann skalieren kannst. Und da musst du natürlich auch drüber nachdenken, aus meiner Sicht, wie kannst du sowas dann irgendwann skalieren, wenn jetzt irgendwie, sag ich mal, ein größeres Unternehmen nach dem POC sagt, ja, jetzt roll mal aus, dann wie rollst du aus? Ne? Und wie stellst du denn auch, sag ich mal, sicher, dass es dann diesen After-Sales-Support dann auch gibt von deiner Seite? Das ist so ein bisschen meine Sichtweise.
Ja, Moritz, dann sag doch gerne was dazu, wie du dir tatsächlich das vorstellst, wenn es dann wirklich gut funktioniert und wenn es dann funkt und wenn es in die Rollouts geht. Wollt ihr dann mit externen Beraterteams zusammenarbeiten? Wollt ihr es alleine eigenhändig stemmen mit eurem kleinen Team? Wie stellst du dir das vor, wenn es wirklich losgeht und Kunden Interesse haben und es dann tatsächlich in die Rollouts dieser Lösung geht?
Das hängt ein bisschen davon ab, ob wir in einem Setting sind, wo dieser Schritt zentral stattfindet, oder ob das was ist, was sehr dezentral passiert. Wenn das ein zentraler Planungsschritt ist, dann ist der Rollout-Part in dem Sinne nichts, was jetzt groß in die Breite und in die Fläche geht, sondern dann ist das quasi eine Entscheidung, wo an der Stelle die Informationen zusammenkommen und wo dann an der Stelle auch entsprechend die Diskussionen geführt werden. Dann geht es in dem Rollout eher darum, den Algorithmus einzubetten in die Systeme und in die Prozesse, wie dieser Prozess typischerweise läuft. Und auf den Part, auf den haben wir uns technologisch zumindest schon mal eingestellt. Und insofern ist das ein Schritt, wo wir schon glauben, dass wir das bei Kunden erstmal aus dem Team stemmen können. Wenn das natürlich ein Setting ist, wo man wirklich in die Breite geht, dann ist das was, wozu man einen breiteren Beratungsast braucht und wo man dann entsprechend sich Verstärkung holen muss, gerade wenn das sozusagen mit dezentralen Strukturen im globalen Setting stattfinden muss. Allerdings in den POCs, wo wir jetzt unterwegs sind, deutet sich das nicht an, dass das was ist, was wirklich danach sozusagen an einer Stelle vertestet und jetzt setzen wir es überall ein, sondern unsere Tests sind eher so, dass wir sagen, wir testen das parallel zum Live-Prozess und sehen, ob es wirkt und wie es wirkt. Und wenn es funktioniert, dann kann man das sozusagen in den echten Prozess einklinken und da als Zwischenschritt in den bestehenden Prozess einbauen. Aber da ist der Prozess schon relativ stark gebündelt.
Na, ist auch so ein bisschen ein digitaler Zwilling, Grundgedanke, gell? Dass du praktisch in der Simulation erstmal nebenan das baust, bevor du es dann praktisch rübernimmst. Bei dieser taktischen Planung, du hast ja gerade mal gefragt, wie der Markt sich so vielleicht entwickelt und wo das auch Sinn macht und wie man das nutzen kann. Also ich bin erstmal voll bei Gisela, glaube ich, Unternehmen zu suchen, die möglichst zentral organisiert sind, weil dann hast du den größten Hebel, um das überhaupt zum Fliegen zu bringen. Bin aber auch, du hast am Anfang so schön in deinem ersten Pitch gesagt, du möchtest für die nächsten 2 Jahrzehnte irgendwie denken und planen. Also wenn du natürlich so weit nach vorne guckst, dann musst du eher was sagen, was geht die nächsten 2 Jahrzehnte auch nicht wieder weg. Und ich glaube, was die nächsten 2 Jahrzehnte wahrscheinlich nicht wieder weggeht, ist der ganze Sustainability-Grundgedanke. Das ganze Thema AI wird nicht wieder weggehen, Visibility wird nicht wieder weggehen, also so Grundanforderungen von Kunden, die ja da sind. Und das Ganze wird immer komplexer und ob jetzt praktisch 1 Fußzelle mal hoch oder runter gehen, ist dann im Endeffekt für euren Algorithmus eine Variable. Aber das, was du praktisch rauskehrst, ist ja wirklich die Optimierung fürs Unternehmen aufs eigene Geschäftsmodell. Und da musst du halt diese Taktik, was ist euer taktischer Ansatz versus operativer Ansatz? Und du bist halt sehr schnell. Jeder möchte immer gerne den operativen Ansatz eigentlich dann jetzt kontrollieren, weil für Taktik haben die meisten mal kein Geld, keine Zeit, kein Nerv, weil das passiert irgendwie, aber ich muss im Hier und Jetzt irgendwie entscheiden. Also musst du ja so richtig rauskehren, warum sollte ich auch mir taktische Gedanken machen, was bringt das für einen Vorteil, das zu tun versus ich handle nur im Hier und Jetzt. Und dann, glaube ich, hat euer Algorithmus da und eure Ansatz ein wunderbares Thema. Und wenn halt auch die Umfeldparteien, wie halt die Logistiker, da bin ich aber selbst betroffen, natürlich mit einbindet, was hat auch der davon? Das heißt, wenn die Supplier dann in der Kette auch was davon abkriegen, was die Optimierung ist, dann wird das ein richtig rundes Thema.
Spannend, danke für den Hinweis. Die Fahne für die taktische Planung hochzuheben, das tun wir tatsächlich noch relativ wenig, aber das ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung, genau. um diesen Mehrwert heben zu können.
Super. Danke dir. Moritz, ich hoffe, das Feedback war hilfreich. Ich danke dir, dass du dabei warst und dass du unseren kritischen Fragen von unserem Panel standgehalten hast und Rede und Antwort gestanden hast. Vielen Dank dafür, hat uns sehr gefallen. Wir werden einen Link in den Shownotes hinterlassen, damit Leute sich schlauer machen können, wenn jemand Interesse hat. Ich hoffe, eine Vielzahl an Leuten werden sich bei euch melden und das mal vertesten, was ihr anbietet. Moritz, vielen Dank, dass du dabei warst und alles Gute mit Alokis.
Dankeschön. Danke euch für die Fragen und für die Anstöße.
Ciao. Ciao, ciao.
Ja.
So, Gisela, Knut, Frank, Erik, unser Recap. War eine gute, sehr ausgiebige Diskussion. Was sind eure letzten Bemerkungen zusammenfassend? Was habt ihr für einen Eindruck? Was für Erfolgsaussichten, Erfolgschancen rechnet ihr Alokis aus? Gisela.
Na, spannendes Thema und auch eine Lösung, die, glaube ich, gebraucht wird. Aber ich habe einfach noch immer den Eindruck der eierlegenden Wollmilchsau noch nicht ganz so verloren. Das ist wirklich super breit, ein komplexes Problem zu lösen und dass es einfach noch ein bisschen spitzer sein muss. Aber was, glaube ich, ganz normal ist in der Phase, wo die sind, sie finden sich ja noch, müssen es vielleicht auch austesten, aber auch wirklich, welches Problem löse ich, was ist wirklich meine Zielgruppe und nicht halt mich da sozusagen, ja, Kräfte sozusagen verpulvern und wirklich im Kopf zu haben, hey, was sind eigentlich meine Wettbewerber und was tut sich da auf dem Markt, ja, und ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig, dass sie sich da in ihrer Value Proposition, das haben, glaube ich, mehrere von uns gesagt, nochmal klarer wird und auch wirklich klarer, auf wen will ich zugehen, ja, und da mich drauf fokussieren mit den beschränkten Ressourcen, die du halt einfach hast als Startup am Anfang.
Ja, aber schön zu sehen, dass sich Unternehmen oder Gründer so große Probleme noch vornehmen und da rangehen an die wirklich haarigen Dinge. Knut, dein letzter Kommentar oder Eindruck?
Also ich finde die Idee super, weil dieses, was man braucht, es wird immer Engpässe geben, ob das jetzt Ressourcen sind, ob das Zulieferer sind, ob das Transport ist oder irgendwie Kunden, die unterschiedlich zahlen wollen. Von daher gibt es da viel zu lösen. In der Tat, die richtige Aggregationsebene ist, glaube ich, hier wichtig, um da erfolgreich zu sein. Sonst verzetteln sie sich oder sind so hoch aggregiert, dass es überhaupt keinen Impact hat. Was ihr auch alle gesagt habt, nach dem Proof of Concept, nach dem POC muss man skalieren. Und das ist dann auch wieder so der Lackmustest, ne? Weil es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die wahnsinnig viele Piloten machen und nichts davon skaliert. Und ich glaube, die Positionierung ist auch wahnsinnig wichtig, was Gisela gerade gesagt hat. Wenn die jetzt verglichen werden mit den Standardplanungslösungen, und Gisela hat ja ein paar genannt, oh nein, Kinax und so, das funktioniert nicht, weil das wollen sie nicht. Die sind zu dritt und die wollen jetzt nicht gegen so ein mehrere tausend Mann-Unternehmen antreten. Das ist gar nicht das Ziel. Die haben sich eine sehr schöne, kleine, feine Nische rausgesucht, die einen riesigen Impact hat. Also ich würde die sozusagen eher oben drüber sehen, über einem O9, das sozusagen das System nimmt und dann eine Allokationsoptimierung macht. Wenn sie das hinkriegen, dann ist das super spannend und dann müssen sie nur schnell genug sein, weil natürlich die O9s und Kinaxis und Beyond aus dieser Welt auch nicht dumm sind und dann einfach hinterher rennen. Mhm. Wird spannend.
Okay. Absolut. Dann Gisela, Frank, Erik, Knut, vielen Dank, dass ihr dabei wart. War eine super tolle Diskussion. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback unserer Zuhörenden und ich freue mich auf die nächste Startup-Sprechstunde mit euch. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön und super, Gisela, dass du dabei bist.
Danke, hat mir viel Spaß gemacht. Also, bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.